Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.
Willkommen zu einer neuen Folge von Face to Face, let's talk about aesthetics. Aber heute heißt es, liebe Alexandra, let's talk about Polynukleotide. Dr. Alexandra Ogilvie ist wie immer mit mir am Start. Ich bin Franziska Bartel und wir sprechen heute über das Unaussprechliche für viele, Polynukleotide.
Das aber trotzdem in aller Munde ist. Genau. Dafür, dass es so unaussprechlich ist, ist es dann doch sehr...
Man hat ja den Versuch gewagt, etwas Aussprechliches daraus zu machen, indem man es Lachssperma nennt, was ich persönlich jetzt nicht ganz zutreffend finde. So ein bisschen was ist dran, oder? Mit dem Lachssperma.
Ja, genau. Also es ging tatsächlich, oder es drückt das aus, woher man die Polynukleotide gewinnt. Und das ist momentan im Wesentlichen wirklich aus tierischen Quellen, aus tierischem Rohmaterial. Und einige der Produkte, die auf dem Markt sind, sind tatsächlich aus Lachssperma gewonnen worden. Okay. Inzwischen die am häufigsten oder die meistgebräuchlichen, das beliebteste Produkt, zumindest auf dem deutschen Markt, wird aus Forellen Kaviar gewonnen.
Ja, das habe ich auch schon. Lachsforelle habe ich auch schon
so
gehört.
So ist es.
Ja,
so ist
genau.
Ja.
Der Kaviar ist aber ja eigentlich das Ei und nicht das Sperma, oder?
Ja, genau. Es ist der Counterpart.
Kurzer Ausflug in die Tierwelt. Aber die tut Gutes für die Haut und zwar nicht erst seit gestern und nicht erst in der Ästhetik. Wer Alexandra kennt, weiß, sie ist Fachärztin für Dermatologie, hat sich zwar seit 25 Jahren schon auf die ästhetische Dermatologie auch spezialisiert, aber du kennst die Polynukleotide ja schon, glaube ich, seit 20 Jahren, oder?
Tatsächlich hatte ich während meiner 15-jährigen Universitätsklinik und Forschungszeit eine kleine Arbeitsgruppe und wir haben eigentlich verschiedene Formen der Immunreaktionen in der Haut untersucht und an der Klinik in Erlangen war ein großer Schwerpunkt die Tumortherapie, die Melanomtherapie und alles ging eigentlich darum, optimale Therapiebedingungen zu schaffen bzw. Therapeutika zu entwickeln, die körpereigene Zellen nutzen und wir wollten Zellen aus Patienten möglichst perfekt bereit machen, um eine Tumorantwort zu induzieren, also hervorzurufen. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben unreife Vorläuferzellen aus Patienten gewonnen und mit unterschiedlichen Methoden versucht, auszuspezialisieren und zur Reifung zu bringen und konnten zeigen, dass man mit Nukleotiden eine sehr effektive Möglichkeit hat, Zellen zur Vermehrung zu bringen und zur Spezialisierung zu bringen. Heißt, alle diese Zellen, das konnten wir auch damals nachweisen und publizieren, haben Erkennungsstrukturen an der Oberfläche, die nach Zugabe von Nukleotiden einen Mechanismus in Gang setzen, also einen Schalter umlegen und die Zelle perfekter reifen lässt. Und das waren so grundlegende Erkenntnisse, die parallel auch von vielen, vielen weltweiten Arbeitsgruppen an anderen Zelltypen gezeigt wurden. Mhm. Inzwischen weiß man, dass jede Körperzelle im Menschen, bis auf eine Ausnahme, nämlich die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, sonst haben alle Zellen im Körper Erkennungsmechanismen, die auf Nukleotide reagieren.
Okay, und Poly heißt dann quasi viele, oder? Also Polynukleotide?
Genau. Vielleicht kann man nochmal erklären, was überhaupt Polynukleotide sind.
Wollte ich gerade sagen, weil wir sind ja schon nah am Nerd-Talk gerade schon mit den Polynukleotiden. Aber Alexandra, was sind denn Nukleotide oder Polynukleotide jetzt? Wie wirken die?
Was sie sind, das eine. Die eine Frage ist eigentlich relativ gut zu erklären. Wir alle wissen ja, dass unsere Erbsubstanz, die DNA, die Desoxyribonukleinsäure, ein langer Strang ist, der so verquirlt ist. Zwei Stränge aneinander, die zu so einer Spirale aufgedreht sind. Wenn man diese Spirale entwindet und diese beiden Stränge teilt, hat man zwei lange Ketten, die bestehen aus Aneinanderreihung von Nukleotiden. Heißt, Nukleotide sind der elementarste Grundbaustein unserer Erbsubstanz.
Unserer DNA.
Unserer DNA.
Okay.
Einzelne von diesen Nukleotiden aneinandergereiht, nennen sich dann entweder Oligo für wenige oder Polynukleotide für viele. Was aber entscheidend ist zu wissen und auch für das Verständnis, DNA ist in allen lebenden Organismen immer gleich. Der Code ändert sich natürlich, das Programm für unsere Erbinformation ändert sich, aber die DNA einer Lachsforelle oder die DNA eines Huhns oder die DNA von Franziska oder mir ist vom Grundprinzip gleich aufgebaut.
Okay.
Und damit kann man mit diesen winzigen, wirklich winzigen Molekülen speziesübergreifend die gleichen Effekte in Gang setzen.
Okay, deshalb, das erklärt auch, warum die Lachsforelle oder der Lachs genommen wird und nicht, dass irgendwie aus menschlichen Organismen gewonnen wird.
Ich glaube, die wesentliche Entscheidung für diese Quelle, diese Bezugsquelle aus dem Lachsforellenkaviar, das ist tatsächlich das meistgebräuchliche Polynukleotidpräparat, was wir zur Verfügung haben, rührt daher, dass man hier große Mengen zur Verfügung hat aus einer sehr strikt kontrollierten Zucht, die unter absoluten Reinheitsbedingungen hochstandardisiert getestet, weil diese Forellen eigentlich für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Das heißt, vom Trinkwasser, vom Aufzuchtwasser und allen Rahmenbedingungen her genügt es den höchsten Qualitätsstandards. Und damit hat man da schon mal eine Linie eingezogen, die eine hohe Qualität gewährt. Die Nukleotide, die dann im Umlauf sind, die Polynukleotide zum in der Ästhetik jetzt, werden zusätzlich durch ein Spezialverfahren hochrein angereichert, also mit Hochreinigungstechnologie, sodass man auch keinerlei Fremdkörper da noch in dem Präparat drin hat.
Du hast ja gerade von Hochreinigung gesprochen. Das klingt ja erstmal super sauber, super clean. Aber wir wissen ja, dass alles, was aus dem Tier gewonnen wird, auch eine Potenz hat, zum Beispiel allergische Reaktionen hervorzurufen. Wie ist das denn bei den Polynukleotiden?
Sehr wichtiger Punkt. Allergische Reaktionen oder Unverträglichkeitsreaktionen sind ein Aspekt, den man bei allem, was man in die Haut injiziert, wir sprechen ja von den Polynukleotiden nachher als Injectable, als Biostimulator zur Hautregeneration. Wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, wie ist das Potenzial, das Risiko, dass hier Unverträglichkeiten auftreten. Thema Allergie als allererstes. Die Polynukleotide sind so winzig, dass sie unter dem Radar des Immunsystems fliegen. Okay. Sie können aufgrund ihrer Molekülgröße gar keine Allergien auslösen. Sie sind, und das ist ein häufig gehörtes Missverständnis, sie sind keine Proteine. Proteine sind Eiweiße viel, viel größer und die Zellen, die eine Allergiereaktion im Körper lostreten, erkennen erst Moleküle ab einer bestimmten Größe. Da liegen die Nukleotide weit drunter. Also die Nukleotide an sich, die Polynukleotide an sich, können nicht allergieauslösend sein. Theoretisch könnten, das hast du gesagt, Verunreinigungen im Herstellungsprozess. Und das ist bei diesen auf dem deutschen oder europäischen Markt jetzt marktführend quasi angebotenen dadurch ausgeschlossen, dass diese Hochreinigungsverfahren jegliche Kontamination eben ausschließen. In der Praxis, wenn ich eine Patientin, einen Patient habe, der mir berichtet, hochgradig allergisch auf Fisch zu sein.
Lässt man besser dann.
Lass ich es trotzdem besser, ja.
Weil gibt ja auch andere schöne
Sachen. Never know. Und lass diese Patientin, diesen Patienten, warum auch immer, am Tag danach eine Reaktion haben, ob jetzt auf meine Injektion hin oder nicht. Man kann diesen Zusammenhang dann nie wirklich ausschließen. Also Hochfischallergiker würde ich jetzt ausschließen, aber habe ich zum Glück ganz wenige. Und alles andere ist top, top, top verträglich.
Wie wirken denn jetzt eigentlich diese Polynukleotide? Also wir haben jetzt schon über, wo kommen sie her, Allergierisiko gesprochen. Aber was machen die denn jetzt genau bei uns in der Haut, im Gewebe?
Ehrlicherweise ist es ein unglaublich cleverer und smarter Ansatz. Muss ich dir das so vorstellen, Franziska. Überall im Körper, wo Zellen untergehen, altern oder Entzündungen herrschen, also Zellen nicht mehr optimale Lebensbedingungen vorfinden, kommen natürlicherweise große Mengen an Nukleotiden vor, weil sie frei werden. Da, wo Zellen abgebaut werden, weil sie absterben, wird viel DNA freigesetzt, die wird zerkleinert und da liegt ganz viel Polynukleotid rum. Was ist bitte smarter von der Natur und von unserem Körper als das, was sowieso dann im Überfluss vorhanden ist, als Signal für Wiederaufbau zu nutzen? Also, und genau das passiert. Und zwar auf zwei Ebenen. Das ist jetzt auch nochmal interessant zu wissen. Du hast einmal einen Pool von Bausteinen, die du ja als Baumaterial brauchst, um wieder neue DNA zu bilden. Da, wo du Zellen wieder zur Teilung bringst, brauchst du ja Grundbaustein für die Erbsubstanz. Das heißt, du brauchst Nukleotide. Die hast du da. Das ist schon mal der eine Effekt, den die dann eingespritzten Nukleotide, davon sprechen wir jetzt, du gibst also an
zusätzliche rein.
Du gibst zusätzliche rein, du gibst zusätzlichen Baustoff rein. Das ist der eine Weg. Und der zweite Weg, den wir damals eben auch mit untersucht und ja, entdeckt haben an bestimmten Zellen, an diesen Blutvorläuferzellen und auch an Knochenmarkvorläuferzellen, ist, dass sie über Erkennungsmechanismen auf Zelloberflächen einen Signalweg anstoßen und dann verschiedene Reparaturvorgänge in der Zelle anschalten. Das ist einmal eine antioxidative Wirkung. Es hat eine ganz nachweisliche Radikalfängerwirkung. Okay. Was Antioxidantien sind, hatten wir ja schon in einer anderen Folge erklärt. Es geht darum, schädliche Radikale zu neutralisieren. Das kann man durch Zugabe von Nukleotiden in Zellen. Dann aber auch ist nachgewiesen, dass sie die Zellteilungsgeschwindigkeit erhöhen. Und in der Zelle, und das ist jetzt unabhängig von dieser reinen DNA-Bausteinfunktion, in der Zelle auch, wenn wir jetzt von Fibroblasten sprechen, den Bindegewebsmaschinen in unserer Haut, Neuproduktion von Eiweiß, also von Protein, in dem Fall Elastin und Kollagen. Heißt, die Kollagene, die Polynukleotide wirken als Motor, als Katalysator zum Anstoß für alle notwendigen Vorgänge, die für eine Zellreparatur in der Haut erforderlich sind und fördern die antientzündliche Wirkung, bieten eine gesunde Umgebung, damit die Zellen wieder richtig funktionieren und regen die Kollagenneubildung an.
So, und jetzt für denjenigen oder diejenige, die zuhört, was bewirkt das nach außen, also von der Optik her? Weil das ist ja immer entscheidend bei ästhetischen Eingriffen, nicht nur was innen passiert, weil das sehen wir ja meistens nicht. Wie wirkt sich das nach außen aus?
Das ist insofern fast überraschend, wie lange es gedauert hat, bis es für die Ästhetik dann eingesetzt wurde, weil das, was man außen möchte, sind ja immer viele Ansprüche. Wenn man sich so die Hautqualität überlegt, was definiert die Hautqualität? Die Hautqualität, wie wir sie wahrnehmen, ist ja durch verschiedene Facetten eigentlich geprägt. Das ist einmal die Ebenmäßigkeit unseres Teints. Das ist das, was wir durch ein Make-up, wir beide haben immer ein
erreichen,
bisschen Concealer oder ein bisschen Foundation drauf. Dann Reduktion von Rötungen durch eben die Verengung von Gefäßen und die Reduktion von Entzündung, aber auch die Glättung von kleinen Fältchen und Falten, Ausgleich von Närbchen und die Verkleinerung der Poren.
Okay, und also hier insgesamt hat man einfach ein schöneres, ruhigeres Hautbild mit einer gewissen Art von Glow.
So ist es.
Okay.
Und man hat hier ganz viel abgeleitet und gelernt, bis man das dann für die Hauterneuerung und für die bioregenerative Wirkung an der Haut eingeführt hat, aus der Wundheilung. In der Wundheilung sind nämlich Polynukleotide schon viel, viel, viel länger ganz systematisch untersucht worden, in wirklich großen Studien an vielen. Du weißt, dass ich bei Studien immer so eine spezielle Brille aufsetze und da immer genau hingucke, weil ich auch weiß, dass man schnell mal etwas als wissenschaftlich erwiesen proklamieren kann, was dann doch nur so ein bisschen klein, klein ist. Also man hat bei Wundheilungsstudien gezeigt, dass zum Beispiel bei Verbrennungswunden oder auch bei Diabetikern mit offenen Stellen die Zugabe von Nukleotiden die Abheilung beschleunigt, die Schmerzen signifikant reduziert und eine gesündere, neue Haut, also weniger narbige Abheilung befördert. Dann hat man es eingesetzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie, bei Knorpelschäden. Alles lange, bevor es in die Ästhetik eingeführt wurde. Und was ich ganz besonders spannend finde, sind Daten aus der Transplantationsmedizin. Man hat tatsächlich entdeckt, dass die Zugabe von Nukleotiden, Polynukleotiden in die Aufbewahrungsflüssigkeit für Organe, die zur Transplantation vorgesehen sind, das Überleben dieser Organe verlängert.
Okay.
Und es ist in dieser Standard-Organ-Aufbewahrungslösung
sind
Polynukleotide beigefügt. Und man hat an bestimmten Modellen zeigen können, dass ohne die Nukleotide die Anwachswahrscheinlichkeit und die Funktionstüchtigkeit des Transplantatorgans verschlechtert ist.
Wie alt sind diese Studien? Also circa, Pi mal Daumen?
Also die Wundheilungsstudien sind viele sind aus italienischen Arbeitsgruppen, Squadrito zum Beispiel, hat viel zu diesen Wundheilungsmechanismen publiziert. Die sind zwischen 15 und 20 Jahre alt.
Also man weiß es schon so lang und jetzt erst kommt es in die Ästhetik.
Das ja, es ist, dauert immer natürlich und manchmal ist es ja auch beruhigend zu sehen, dass wir sprechen ja hier in der Ästhetik immer von nice to have, aber kein must have Behandlungen, dass wir hier nicht auf einem Stadium der Erkenntnis schon reingehen, wo es vielleicht auch noch mögliche Risiken auszuschließen gibt, sondern erst wenn ein Vorgehen, ein Präparat, ein Medikament oder ein Wirkstoff wirklich als sicher und effektiv untersucht ist, geht man in eine Indikation, auf die man ja eigentlich auch verzichten könnte.
Könnte, aber nicht muss. Und da sind wir schon beim Thema ästhetische Medizin und Polynukleotide. Wie werden die denn da genau eingesetzt, in welchem Bereich? Und wann eigne ich mich als Patient oder Patientin für Polynukleotide? Mit welchem Problem, also subjektiv empfundenem Makel, muss ich da zu dir kommen? Vielleicht auch objektiv Rötungen, große Poren, ölige Haut, Irritationen. Wann bin ich der richtige Patient oder die richtige Patientin für Polynukleotide?
Ja, das ist eine spannende Frage. Eigentlich gibt es keine Patientin, wenn sie mal den Weg zu einer ästhetisch tätigen Dermatologin wie mir gefunden hat, die nicht für Polynukleotide qualifiziert. Es sind vor allem Patientinnen und Patienten, die mit ihren Ansinnen jetzt nicht für eine Laserbehandlung oder einen Filler oder Botulinumtoxin qualifizieren. Mhm. Heißt, tiefe mimische Falten in der Stirn kann man durch Polynukleotide jetzt nicht wesentlich verbessern. Das ist keine Erwartung,
also,
die ich
nicht erfülle. Wenn ich schon stark vorgealtert bin, kann man das vielleicht als Add-on noch nehmen, aber es wird jetzt nicht wundervoll bringen, wenn ich jetzt eine ganz tiefe Nasolabialfalte oder eine Merkelfalte oder wie auch immer
das
habe.
Das ist
oder?
Das Nächste, genau. Valide tiefe Volumendefekte sind immer noch die Baustelle für einen klassischen Filler, sei es eine Hyaluronsäure oder eine andere Substanz. Auch da sind jetzt nicht die Polynukleotide, setze ich dann ein, wenn wir eine Hautqualitätsverbesserung wollen, kleine Fältchen straffen, eine bessere Spannkraft der Haut erzeugen wollen, eine regelmäßigere Pigmentierung, eine reduzierte Rötung, eine Porenverfeinerung oder auch die Verbesserung von kleinen Närbchen oder Narben. Dann sind die Polynukleotide wirklich das Mittel to go, auch für die empfindlichen Regionen, zum Beispiel um die Augen. Da haben wir ja diese oft so kleine pergamentige Knitterfältchen, gleichzeitig so ein bisschen gräuliche Schatten, also Verfärbungen. Nicht alle Patienten haben aber so eine typische Vertiefung im Sinne von einer eingesunkenen Tränenrinne, die man anheben will oder füllen will. Im Gegenteil, wenn man bei so dunklen Augenschatten und Knitterfältchen zum Beispiel eine Hyaluronsäure darunter spritzt, führt das ja oft zu dem unerwünschten Effekt, dass das dann anschwillt, dass die Patienten zwar am Anfang mal gut aussehen, dann aber nach zwei Tagen plötzlich unglaublich Vorwölbungen zeigen, am häufigsten dann auch wieder zurückkommen und was aufgelöst haben wollen, da sind die Polynukleotide ideal. Die haben nicht diesen sofortigen Wow-Effekt, man muss es mehrmals machen. Drei Behandlungen ist so das Minimum, aber sie haben dann den Effekt, dass sie alle Aspekte, die das Problem um die Augen definiert, eigentlich gleichzeitig adressieren. Ja, sie verbessern die dunklen Augenschatten, sie straffen die feinen Fältchen und sie führen zu einer verbesserten Durchfeuchtung und Spannkraft der Haut.
Wollte ich gerade sagen, Durchfeuchtung ist ja eigentlich so ein Hyaluronsäure-Ding. Das ist ja auch die Problematik bei den Augenringen, die du schon angesprochen hast. Wenn ich jetzt eine erhöhte Schwellneigung habe und Hyaluronsäure unter die Augen bekomme, das ist also niemandem anzuraten, weil man dann richtige Tränensäcke teilweise bekommt, ne? Weil Hyaluronsäure ja Wasser bindet.
Kontraproduktiv,
und
genau.
Die Polynukleotide können durchfeuchten, ohne Wasser zu binden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Indirekt. Also sie binden selber natürlich kein Wasser, sie sind auch kein Wasserspeicher, aber sie befördern die Haut wieder besser, ihre eigene Feuchtigkeit zu halten.
Ihren Job zu erledigen.
Ihren Job zu erledigen, die Barriere zu stärken durch das verbesserte, natürlichere Kollagen-Elastin-Gemisch im Bindegewebe, einfach wieder das verbesserte Environment zu schaffen. Das gilt übrigens auch bei Narben. Und okay. Narben sind ja ein
schwieriges
Thema.
Ein Riesenthema, aber nach wie vor ein sehr schwieriges Thema in der ästhetischen Medizin. Ne?
Total. Narben sind ein ganz schwieriges Thema. Wir sehen ja wirklich von Narben, die wir selber erzeugen, weil wir was rausschneiden, bis relativ frische Narben, die zu uns kommen und gerade eine Operation hinter sich haben, sei es eine Schilddrüsenoperation oder eine Blinddarmnarbe oder was auch immer, Kaiserschnitt, bis zu alten Narben nach Verletzungen, Unfällen, Operationen. Und was Narben sichtbar störend macht, sind ja auch unterschiedliche Aspekte. Es ist oft die Farbe, dass sie entweder heller oder dunkler sind, aber im Wesentlichen die falsche Komposition, sage ich mal, von Bindegewebsfasern, die ja in dem Reparaturvorgang gebildet werden und die manchmal zu Überschießen gebildet werden, dann zu so Verhärtungen, fast schon so streng
oder
sogar so überschießend mit sogenannten Keloiden, Wucherungen, aber auch manchmal insuffiziente oder unvollständige Bindegewebsneubildung, die dann zu so auseinandergezogenen, eingesunkenen Narben führt.
Du sprichst von Dehnungsstreifen oder Schwangerschaftsstreifen,
genau.
Oder? Also wenn ich schnell viel Gewicht zunehme, was ja in der Schwangerschaft der Fall ist, oder kann ja auch mal so in der Pubertät passieren, dass
oder
man dann…
Oder wo ich es fast am häufigsten sehe, ist bei denen, die so viel pumpen gehen.
Ja, ja.
Also ganz viele junge Patientinnen und Patienten, die so intensives, schnellen Muskelaufbau durch massives Gym-Training machen, haben dann plötzlich Dehnungsstreifen.
Und das kann man damit auch behandeln?
Ja, sehr gut sogar. Das ist auch eine Geduldsfrage und es ist natürlich dann integriert in ein Behandlungskonzept, in dem man auch noch andere Verfahren einsetzt, Needling und sehr langwellige, nicht abtragende fraktionierte Laser, zum Beispiel einen fraktionierten Erbium-Glas-Laser zusammen mit einem Needling mit Nukleotiden, kann man wirklich gute Verbesserungen bei Dehnungsstreifen erzielen. Bei Narben kann man auch sagen, es ist eine Narbe nie zu jung und nie zu alt für ein Polynukleotid-Treatment. Was man befürchten könnte, dass durch diese Anregung von neuer Bindegewebsbildung eher so eine überschießende Narbenbildung dadurch gefördert würde. Und auch das ist nicht der Fall. In frischen Narben, bei denen ich so den Eindruck habe, hier könnte sich vielleicht ein Keloid bilden wollen, injiziere ich bewusst Polynukleotide mehrmals und kann dadurch, weil ich die ganze Umgebung normalisiere für eine gesunde Bindegewebsneubildung, eine Keloidbildung verhindern. Und auf der anderen Seite bei eher verlangsamter Wundheilung und bei frischen Narben einfach eine schnelle, sehr schöne Narbenbildung fördern.
Okay, das ist sehr hochspannend, also dass man dann gerade vielleicht auch bei postoperativen Dingen, also egal ob jetzt notwendige Operationen oder auch nicht notwendige Operationen, gerade in der plastischen Chirurgie, überall wo geschnitten wird, entstehen ja auch Narben, dass man da vielleicht auch mit Polynukleotiden frühzeitig für eine schöne Narbenbildung sorgen kann, weil man lässt sich ja als Patientin nicht die Brüste vergrößern, um dann schwierige Narben zu haben oder so, ne? Also man möchte ja dann ein ästhetisches Ergebnis und ich glaube, dass gerade in diesem Bereich die Polynukleotide wie auch in anderen Bereichen, wo sie ja schon sehr, sehr, sehr lange, wie wir jetzt gerade gehört haben, zum Einsatz kommen, ja, kleine Wunderhelfer sein können,
genau,
um einen zur Selbstheilung anzuregen.
Es macht durchaus Sinn, und das machen wir bei uns auch im Setting, bei zum Beispiel Verschiebelappen oder Transplantaten, Hauttransplantaten, direkt mit dem Wundverschluss in der gleichen Sitzung, also in der primären Operation, schon Polynukleotide zu umspritzen, um dieses Milieu zu schaffen für eine optimale Wundheilung. Also in allen Situationen, in denen die Hautintegrität verletzt wird, operativ oder durch Unfall, in denen Wundheilung optimiert werden soll, in denen Narbenbildung vermieden oder verbessert werden soll, sind Nukleotide zu jedem Zeitpunkt zu empfehlen.
Okay, aber man muss auch, das hattest du auch schon mal kurz erwähnt, als Patientin oder als Patient, wenn man jetzt zur Polynukleotidbehandlung kommt, jetzt machen wir mal die harten Fakten, ein bisschen Geduld mitbringen, wie oft muss ich behandelt werden und wann sehe ich das Ergebnis?
Also das ist ein individuell unterschiedliches Ansprechen und auch natürlich von der Situation, die wir behandeln, abhängig. Es gibt dazu Studien, Überraschung, Überraschung, die häufigsten Anwendungen mal systematisch untersucht haben. Da sind insbesondere auch wieder italienische Forschungsgruppen ganz, ganz vorne dabei, die da Empfehlungen herausgegeben haben aus großen Studiensammlungen, die sie zusammengetragen haben. Und man sagt, dass Minimum 3 Behandlungen im Abstand von 2 bis 4 Wochen anfänglich erforderlich sind, um einen sichtbaren Effekt zu erzielen. Gerade jetzt, was so die Hautqualitätsverbesserung angeht, auch bei den Dehnungsstreifen, auch bei den Narben. Und dann empfehlen wir meistens noch individuell 1, 2, 3 Folgebehandlungen, die man aber in einem längeren Abstand dann.
Wie lang ungefähr? Ein paar
vier,
Monate?
4 Wochen, 8 Wochen. Da gibt es tatsächlich keine systematischen Untersuchungen, die da jetzt zu einer klaren Handlungsanweisung führen. Aber die ersten Konsensusempfehlungen, also die so ein bisschen Common Sense publiziert haben, sagen initial mal 3 Behandlungen im kürzeren Abstand und dann Erhaltungstherapien sind sinnvoll.
Und wenn man sich jetzt so eine Behandlung vorstellt, also ich komme quasi in die Praxis, wir haben ein Beratungsgespräch, Aufklärungsgespräch geführt, dann schlafe ich da vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber, ob das was für mich ist. Dann komme ich zur tatsächlichen Behandlung. Wie wird das denn eingebracht ins Gewebe?
Das wird injiziert, entweder mit abgerundeten Kanülen, gefächert oder mit dünnen Nadeln. Das ist ein sehr flüssiges Material, man braucht da keine dicke Nadel. Es ist also auch nicht so schmerzhaft. Man kann gut vorher ein bisschen betäubende Creme auftragen und dann ist das eigentlich sehr gut tolerabel.
Okay, und dann verteilt sich das unterm Gewebe. Habe ich danach irgendeine Ausfallzeit?
Wenn da keine blauen Flecken entstehen, was man nie ausschließen kann, wo Nadeln im Spiel sind, kann auch immer mal ein blauer Fleck entstehen. Hat man eigentlich kaum Ausfallzeit. Ich injiziere das ja viel auch um die Augen. Da muss man ehrlicherweise sagen, man nimmt da schon auch 1 Milliliter pro Seite. Das ist viel Volumen erstmal und deswegen ist das geschwollen. Das ist für ein paar Stunden geschwollen. Also das mache ich nicht, wenn jemand am gleichen Abend auf irgendeine Veranstaltung, ein Event gehen möchte. Kann es aber guten Gewissens 2 Tage vorher machen. Immer mit dem kleinen Risiko eines blauen Flecks und eines kleinen Hämatoms, was um die Augen auch ehrlicherweise nicht immer ganz leicht zu kaschieren und abzuschminken.
Ja, das stimmt. Ist, ne? Der noch so gute Concealer kann da auch mal was durchscheinen lassen.
Muss man auch ehrlich sein, ja? Also ja. Wenn man da was Falsches erzählt, dann sind die Patienten echt sauer.
Ja, wie ist es denn mit danach Sonne, Solarium, Sauna, Sport? Habe ich da irgendwelche Einschränkungen?
Hast du Solarium gesagt?
Ja, weil manche Menschen gehen noch, es gibt noch Solarien. Ich bin neulich mal an einem vorbeigefahren.
Das traut sich niemand mehr zu erzählen.
Ja, ich bin vorbeigefahren, ich bin nicht reingegangen. Du siehst meine Haut, sie
ist sehr käsig. Nein, du bist ein Vorbild. Aber also natürlich, Solarium würde ich, also es gibt formal keine erhöhte Lichtempfindlichkeit danach. Das kann man schon mal sagen. Wenn jemand meint, gegen meinen aus tiefster Überzeugung, ärztlichen, dermatologischen Rat, trotzdem ins Solarium gehen zu müssen oder auch sich ungeschützt der Sonne aussetzen möchte, was ich ja auch dringend nicht empfehle, dann gäbe es theoretisch keine Einschränkungen.
Außer man hat einen kleinen
blauen Fleck. Habe ich das vorsichtig
genug
gesagt?
Ja, genau.
Dürfen wir Vorsichtigkeit gleich nochmal vorne anstellen? Alles, was wir hier sagen, ersetzt niemals natürlich ein ärztliches Beratungsgespräch. Ich kann nicht für alle Patientinnen und Patienten sprechen. Ich kann nicht für alle Hautqualitäten, Hautthemen sprechen. Das, was wir hier erzählen, ist aus unserer Recherche, aus unserer langjährigen praktischen, wissenschaftlichen Expertise heraus. Aber keine Patientin kann daraus jetzt für sich schon den fixen Behandlungsplan ableiten. Dafür ist dann immer ein Gespräch mit Fachkompetenten.
Dafür ist ja das medizinische Beratungsgespräch da, weil wir erzählen zwar allgemeingültige Sachen über die Dinge, über die wir hier sprechen, aber du bist individuell, ich bin individuell. Wir haben auch eine individuelle Lebensweise. Ne? Also man muss ja auch sich die Behandlung so ein bisschen danach aussuchen, was man macht. Ich zum Beispiel gehe überhaupt nicht gern in die Sonne. Ich kann auch im Sommer durchaus Treatments machen, die jetzt für andere überhaupt nicht geeignet wären, weil die sich bei den ersten Sonnenstrahlen direkt in den Liegestuhl legen. Ne? Also da muss man auch immer gucken. Und
ich bash das ja auch nicht. Ich kann es nachvollziehen.
Nein.
Sonne hat so
mein Mann
viel
ist so einer zum
wohltuende
Beispiel.
Wirkung. Und wir haben ja in Deutschland nicht das Privileg wie in Spanien oder Italien, wo einfach die sonnigere Jahreszeit länger ist, dass man sich dann sehnt, wenn wir schon mal Sonne haben, die auch so ein bisschen zu genießen. Und sie hat ja auch positive Auswirkungen auf unsere Psyche und auf den Vitamin-D-Haushalt. Das darf man ja alles gar nicht unterschlagen. Aber für die Hautalterung ist es halt der Killer Nummer 1, muss man ehrlicherweise sagen. Heißt, nochmal auf die Frage, Polynukleotide und Sonne, eigentlich kein Thema, aber das, was wir eigentlich erreichen wollen durch die Polynukleotidbehandlung, ist ja häufig Folge von UV-Schaden und UV-Strahlung.
Macht die Sonne wieder kaputt.
Und das wäre halt ein bisschen schade, ne? Also ich kombiniere das Ganze ja auch gerne. Ja. Also wir kombinieren das häufig auch in einem Programm mit Laserbehandlungen, die zusätzlich noch überschüssiges Pigment angleichen oder die zusätzlich rötungslindernd sind. Und alle diese Facetten würde man eigentlich wieder so ein bisschen ad absurdum führen, wenn man sich danach in die Sonne knallt.
Tja, da hast du wohl recht. Ja, das waren mahnende Worte von Frau Dr. Alexandra Ogilvy, die wir uns sehr zu Herzen nehmen sollten. Jetzt aber, bevor wir die heutige Folge abschließen, ich habe mal gehört, Polynukleotide und Haare sind auch ein großes Thema. Und damit meine ich jetzt nicht Körperbehaarung, die man nicht haben möchte, sondern
nicht zu viel,
Körperbehaarung,
sondern zu
wenig, die man wieder haben möchte, genau.
Ja, absolut. Und da gibt es ganz viele valide Daten, gute Studien und wir setzen es sehr regelmäßig ein. Es ist ein sehr probates, sehr wirksames Mittel, um Haarausfall zu stoppen und Haarwiederwachsen zu befördern, sowohl für Damen als auch für Herren und auch im Augenbrauenbereich zum Beispiel. Und ein ganz spannendes Phänomen, was ich jetzt bei mehreren meiner Patienten beobachte, vor allem Patientinnen, tatsächlich habe ich zwei im Kopf von letzter Woche beobachtet habe, dass nach schon zwei oder drei Sessions Polynukleotidbehandlung bei diesem typischen Haarausfallmuster, wo so die Stirn so ein bisschen zurück, wo das so lichter wird, die Haare sehr schnell, sehr gesund wieder nachwachsen und witzigerweise die schon ergrauten Haare plötzlich auch wieder in der Originalhaarfarbe nachwachsen. Ich habe jetzt zwei Patientinnen, die ihre eigentlich schon so ergrauenden Haare, die sie hier so verloren haben im Schläfenbereich, die als feste, dunkle, normal gefärbte Haare wieder. Und auch dazu gibt es eine Publikation, das ist beschrieben, dieses Not Reverse of Hair Graying. Bei Polynukleotides.
Also man
sehr spannend.
Darf jetzt nicht so weit gehen und sagen, man spart sich dadurch zukünftig den Friseur, der ja auch sehr teuer ist. Aber
es wäre die teurere Variante.
Ja, die Polynukleotide. Denke ich auch. Aber das ist ein hochspannendes Thema, auf das wir auf jeden Fall nochmal gesondert eingehen sollten.
Übrigens auch, Haare. Auch da werden wir eine eigene Folge zu machen. Und da werden wir uns auch jemanden einladen, der in dem Thema drin ist, auch was die Haartransplantation angeht. Aber wenn du dich mit Kolleginnen und Kollegen unterhältst, die Haare transplantieren, dann, und ich denke jetzt an einen Kollegen, einen sehr geschätzten Kollegen aus Italien, der ein Vorreiter in der Polynukleotidforschung und vor allem auch klinischen Erprobung ist, Professor Maurizio Cavallini, der auch Haare transplantiert, der badet die explantierten Haare in einer
Polynukleotid-Lösung,
bevor er sie dann replantiert. Und die Empfänger, also die Patienten, die Haare transplantiert bekommen, werden sowohl vor als auch nachbehandelt mit Polynukleotiden, weil es das Anwachsen der transplantierten Haare signifikant verbessert.
Okay, sehr spannend. Aber ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört und ich glaube, der hat auch schon zugesagt, dass er mal zu uns kommt.
Ja,
ne?
Den laden wir ein und er will gerne kommen und er wird alles zu diesen spannenden Details dann auch aus eigenem Mund erzählen.
Perfekt. Also demnächst mehr zum Thema Haare. Ganz wichtiges Thema, das sehr, sehr viele umtreibt. Egal,
Haut und Haare hatten wir ja versprochen.
Haut und Haare, genau. Mit Haut und Haar, egal ob es schütterer wird, ausfällt oder einfach nur tendenziell, ich bin ja jemand, ich habe schon immer Babyhaare gehabt. Ich komme noch damit ganz gut klar, aber vielleicht wäre das ja auch mal eine Variante. Das war wieder hochspannend heute, Alexandra. Ich danke dir für dein Wissen und vor allem auch dein Background-Wissen, was die ganzen Studien
angeht. Danke für deine wirklich immer sehr akribischen Fragen und deine Spürnase wieder. Und du versprichst mir, dass du nach wie vor dich gut vor der Sonne schützt.
Natürlich.
Sonst übrigens krieg ich ja
auch
Ärger die Haare.
Mit dir, das möchte ich nicht.
Und wir freuen uns natürlich dann auf die nächsten Folgen.
Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.